Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 86. Einige Zeit später verließ Liama ihr Zelt und schritt hinaus zu den Herden. Zuweilen blieb sie stehen, um sich umzusehen. Da, wo eine Schlucht sich nach dem Wadi hinunterzog, verschwand sie in der Tiefe derselben. Bald aber öffnete sich auch das Zelt der beiden Brüder. Abu Hassan und Sadi traten hervor. Der Blick des Letzteren glitt sofort nach des Scheiks Zelte hin. Dieser war nicht zu sehen, er hatte sich zurückgezogen. Die Brüder gingen von Zelt zu Zelt und dann von Mann zu Mann. Sadi musste sich begrüßen lassen. Als dies vorüber war, trennte er sich von dem Bruder und schritt der Schlucht entgegen. Ihr musste er vor allen Dingen seinen Besuch machen, denn hier war es vor 2 Jahren gewesen, dass, als der Stamm ebenso wie jetzt hier lagerte, ihm Liama gestanden hatte, dass er ihr lieber sei als alle Männer und Herden der Beni Hassan zusammengenommen. Er hatte keine Ahnung, dass die Geliebte vor ihm denselben Weg gegangen sei. Er stieg langsam in die mit Büschen besetzte Schlucht hinab, um zu der Stelle zu gelangen, an welcher er damals mit Liama gesessen hatte. Als er dort anlangte und die Sträucher auseinanderschob, stieß er einen Ruf des Entzückens aus. Er stand vor derjenigen, an welche er soeben gedacht hatte. »Liama«, sagte er fast flüsternd und halb frohlockend. Sie erglühte über und über. »Sadi«, hauchte sie. Er ergriff die beiden Hände. »Warum gingst du hierher an diesen Ort?«, fragte er. Sie schlug die Augen nieder und antwortete nicht. »Warum gingst du hierher?«, wiederholte er. »Ich bin alle Tage hier«, antwortete sie endlich. »Aber warum ist dein erster Gang zu dieser Stelle?« »Weil ich dich hier gefunden habe.« Sein Auge verschlang fast das herrliche Mädchen. Sie war viel, viel schöner geworden, seit er sie nicht gesehen hatte. »Ich dachte, du habest diesen Ort vergessen«, sagte sie. »Nie, nie werde ich ihn vergessen, solange Allah mir das Leben schenkt. Und auch du bist hierher gegangen? Täglich?« »Täglich«, wiederholte sie. Er bog sich nieder, sah ihr tief in die herrlichen Augen und fragte leise, »Nur des Ortes wegen?« »Nein, sondern des Andenkens wegen.«
»Des Andenkens? An wen?«
Sie zögerte mit der Antwort. Da legte er den Arm um sie, zog sie leise an sich heran und bat, »Sage es, Liama, an wen?« Da hob sie ihren feuchten Blick zu seinen Augen empor und antwortete, »An dich.«
»So hast du an mich gedacht?« fragte er hochbeglückt.
»Ja.«
»Und nicht vergessen?«
»Nie.«
»Mich, den armen Mann? Du, die Tochter des reichen Scheiks?
Allah macht alle Menschen reich.«
»Ja, du hast recht. Auch ich bin reich, reich an unendlicher Liebe für dich, du schönste, herrlichste Tochter aller Zelte in der Wüste. Weißt du, was wir uns versprachen, ehe wir uns trennten?«
Sie sagte nichts, aber sie nickte leise mit dem Kopfe.
»Sag es«, bat er sie.
»Sag du es.«
»Wir versprachen uns, einander treu zu bleiben für das ganze Leben. Ich halte diesen Schwur, und du, meine Liama?«
»Ich auch«, bekräftigte sie.
»Ich danke dir, du Wonne meines Lebens.«
Er drückte sie inniger an sich und küsste ihre vollen roten Lippen. Sie ließ sich dies gefallen. Ja, er fühlte deutlich, dass ihr Mund den Druck des Seinigen erwiderte.
»Aber dein Vater?« fragte er dann.
»Allah wird seinen Willen lenken.«
»Ja, Allah ist allmächtig und allgütig. Verdammst du auch mich, dass ich mit dem Inglis gegangen bin?«
»Nein«, er merkte, dass sie seinen Namen hatte aussprechen wollen.
»Sprich weiter«, bat er, »sage das Wort.«
Sie drückte ihr Köpfchen fester an seine Brust und hauchte erglühend. »Nein, Sadi.«
Ich danke dir, sagte er, während sein Herz diese Wonne kaum zu fassen vermochte. Soll ich mit deinem Vater sprechen? Ja. Soll ich ihm sagen, dass du mein sein willst? Sage es ihm. Ich war 2 Jahre nicht hier. Ist keiner gekommen, welcher seine Hand nach dir ausstrecken wollte? Es waren mehrere hier. Was sagte der Scheik? Sie waren ihm zu arm. Oh, ich bin ja noch viel ärmer als sie. Ich habe nicht einmal ein Lamm, um es zu schlachten, wenn mich ein Gast besucht. Da legte sie alle Zurückhaltung ab, schlang die Arme um ihn und sagte, »Nein, du bist reich, denn die Tochter des Scheiks Menalek liebt nur dich und hat dir versprochen, dein Weib zu sein.« »Und dieses Wort wirst du halten?« »Ja, nur der Tod soll uns trennen.« »Schwöre es mir.« »Ich schwöre es dir bei Allah und seinen Propheten.« »Habe Dank, du bist süßer als die Huries des Himmels und reiner als die Engel des Lichtes. Wer waren die Männer, welche kamen, um zu versuchen, dich zu rauben?« »Der Sohn eines Scheiks, der Merasik, ein alter Emir, der Ualak Sliman, und dann ein Scheik, der Beni Hamsenat. Auch kamen 2 fremde Araber aus dem Osten, Vater und Sohn, einer Blutrache wegen. Der Sohn folgte meinen Schritten, und ich musste ihn immer fliehen. Wo sind sie jetzt? Ich weiß es nicht. Sie werden sehr bald wiederkommen. Dies sagte dir der Sohn? Ja. Wie hieß er? Ben Ali. Und sein Vater? Malek Omar. Wie kann dieser Abkömmling der Araber Ben Ali, der Sohn Alis, heißen, wenn sein Vater Malek Omar heißt? War er jung? Er war älter als du. Schön? Er war nicht hässlich. Tapfer? Ich habe nichts gesehen. Reich? Die beiden Männer hatten stets viele Goldstücke bei sich. Malek Omar. Ich habe einen Mann gesehen, welcher Malek Omar hieß und ein Fakihachi war. Er handelt mit Früchten und ging im Hause des Generals aus und ein. Aber dieser ist ein anderer Mann. Hat sein Sohn dir gesagt, dass er dich lieb hat? Nein, aber seine Augen redeten, was seine Lippen verschwiegen. Es ist gut, es soll keiner um dich werben. Ich werde morgen mit deinem Vater sprechen und er wird mich anhören. Nicht morgen, sondern heute. Diese Worte erschallten im zornigsten Tone neben ihnen. Sie fuhren überrascht herum und erblickten den Scheik, welcher vor ihnen stand. Sein Gesicht war vom Zorne gerötet und seine Augen funkelten. Giau! Nur dieses eine Wort warf er Sadi entgegen, aber es gibt keine größere Beleidigung, als dieses eine Wort einem gläubigen Moslem zu sagen. Es enthält alles Schlimme, was man kaum mit 1000 anderen Worten sagen könnte. Sadi trat einen Schritt zurück und fuhr mit der Hand an das Messer. »Was wagst du?« donnerte er. »Giau, Ungläubiger«, wiederholte der Scheik. Sadi zog sein Messer aus der Scheide, aber Liama fiel ihm um den Hals. »Zurück, stecke dein Messer ein, es ist mein Vater«, rief sie. Das war genug, um ihm seine ganze Selbstbeherrschung zurückzugeben. »Ich will dir gehorchen, Liama«, sagte er, »aber verlass diesen Ort. Du darfst nicht hören, was gesprochen wird. Was nur meine Ohren hören, das kann ich verzeihen. Was aber andere hörten, das müsste ich rächen.« »Nein, bleib«, gebot ihr der Scheik. »Du sollst sehen, wie ich diesen Freund der Franzosen zur Erde treten werde.« Sie wusste nicht, ob sie gehen oder bleiben sollte. Vom Standpunkt der Ehre aus hatte Sadi recht. Aber was konnte alles geschehen, wenn sie sich entfernte und also nicht vermitteln konnte? Der Geliebte erriet ihr Bedenken. »Geh, Liama«, bat er, »ich liebe dich, ich werde nichts tun, was dich betrüben könnte.« Sie blickte ihm forschend in die aufrichtigen Augen und sagte dann, »Ich vertraue dir, ich gehe.« »Nein, du bleibst«, befahl der Scheik. Er streckte seine Hand aus, um sie zu halten, aber sie entschlüpfte ihm und verschwand hinter den Büschen.
»Ah, dir gehorcht sie eher wie mir«, rief der Scheik. »Bei Allah, ich werde ein strenges Gericht über euch halten. Zuvor aber werde ich dich hier zu meinen Füßen niederschlagen.«
Er erhob die Faust. Sadi reckte sich hoch empor und sagte, »Scheik Menalek, bist du ein Kind oder ein Mann?« »Sagt nicht der Prophet, Weiber und Kinder sind Sklaven des Zornes, aber ein Mann beherrscht ihn?«
»Ich sage dir, dass ich Liyama mein Wort gegeben habe, nichts zu tun, was sie kränken könnte. Aber sobald du mich berührst, bist du ein Sohn des Todes.«
Menalek ließ doch die Hand sinken. Er kannte Sadi und wusste, dass dieser sein Wort wahrmachen werde.
»Ah, du drohst mir?« fragte er.
»Nein, du selbst drohst dir, indem du mich zwingst, es zu tun. Jetzt rede, was du zu reden hast. Ich werde dich ruhig anhören und dir dann Antwort geben.«
Der Scheik warf einen hasserfüllten Blick auf ihn und fragte, »Du wirfst dein Auge auf meine Tochter?«
»Ich liebe sie.«
»Und sie?«
»Sie liebt mich wieder.«
»Du hast sie verführt. Wer bist du und was bist du?«
»Ein freier Krieger der Beni Hassan. Bist du mehr?«
»Ich bin der Scheik des Stammes.«
»Wer hat dich dazu gemacht?
Etwa du selbst?
Du wurdest gewählt und kannst wieder abgesetzt werden.«
»Zähle meine Herden. Was aber hast du?«
»Ich habe Allah und mich. Das ist genug.«
»Lästere nicht. Du hast Allah verloren, denn du bist zu den Giaus gegangen.«
»Sind die Giaus nicht deine Gäste gewesen?«
»Verbietet das der Koran?«
»Verbietet der Koran etwa, zu den Giaus zu gehen?«
»Du hast ihren Glauben gehört und bist nun selbst Giau geworden.«
»Wer sagt dir das?«
»Ich sehe es. Wärst du ein Anhänger des Propheten geblieben, so würdest du die Gewalt des Vaters achten. Du willst das Kind dem Vater rauben.«
»Nein, sondern ich will dem Vater zu seinem Kind noch einen Sohn geben, mich.«
»Ich mag dich nicht. Du bist die Schande der Beni Hassan.«
»Deine Beleidigung ist eine tödliche. Mein Messer hätte längst dein Herz gefunden, wenn ich nicht des Wortes dächte, welches ich Liyama gegeben habe.«
»Dein Messer? Ah, du getraust dir nicht, dich zu rächen. Du bist ein Feigling.«
Sadis Wangen wurden bleich. Er musste die ganze Macht seiner Liebe zu Hilfe nehmen, um ruhig zu bleiben. »Was habe ich getan, dass du solche Worte sagst?« fragte er. »Ich liebe deine Tochter und schenke dir meine Ehrerbietung. Dafür dankst du mir mit Beleidigungen, welche ein jeder andere mit dem Leben bezahlen würde. Soll ich den Stamm seines Scheiks und Liyama ihres Vaters berauben? Soll ich die Blutrache in die Zelte deiner und meiner Verwandten tragen, nur um meiner Liebe willen, welcher ich nicht widerstehen kann, weil Allah selbst sie in mein Herz gelegt hat?« Der Scheik schüttelte verächtlich den Kopf.
»Du wirst an keiner Blutrache schuld sein, denn du bist ein Feigling«, sagte er. »Ich habe bei dir die Waffe der Giaus gesehen. Sie sind nicht gefährlich, denn du verstehst nicht, sie zu gebrauchen.«
»Du irrst. Ich habe mit ihnen den Löwen erlegt und den Panther des Gebirges.«
»Lüge nicht. Du wirst mit dabei gewesen sein, als Hunderte von Giaus sich aufmachten, eine armselige Katze zu jagen, welche du in deiner Feigheit für einen Panther gehalten hast. Die Giaus brüllen vor Angst, wenn sie eine Katze sehen, und das hast du von ihnen gelernt.«
»Hat dir nicht der Inglis, welcher in deinem Zelte wohnte und den ich dann begleitete, gesagt, dass er ganz allein ausgeht, um den Löwen zu schießen?«
»Er hat gelogen, und ich glaube es ihm nicht. Um einen Löwen zu töten, sind mehr als 50 tapfere Jäger erforderlich.«
»Er hat nicht gelogen, denn ich selbst bin dabei gewesen, als er den Löwen tötete, und ich erschoss das Weib des Löwen.«
»Du lügst noch mehr als dieser Inglis. Wenn der Sohn eines Stammes auf die Rache des Blutes auszieht, so ist dies eine Pflicht und eine Ehre. Aber wenn der Nachkomme eines Vaters das Dorf verlässt,
nur um die Städte der Ungläubigen zu besuchen, so erntet er Schande. Ich habe den Stamm für kurze Zeit verlassen, weil ich arm war.
O Allah, du wolltest dir dein Geld verdienen?
Ja.
Du bist ein freier Araber?
Ja.
Du gingst in den Dienst eines Ungläubigen? Schande über dich!
Ich war nicht sein Diener, sondern sein Beschützer. Ich zeigte ihm die Wege der Wüste und der Steppe und machte ihn dafür bekannt mit den Stämmen unserer Freunde. Ist dies eine Schande?
Ja, denn er gab dir Lohn dafür.
Er gab mir keinen Lohn. Ich verlangte nichts von ihm. Ich ging nur deshalb mit ihm, weil ich ein Geschenk von ihm erwartete und andere Gegenden kennenlernen wollte.
Ist es eine Schande, ein Geschenk anzunehmen?
Darauf konnte oder mochte der Scheik nicht antworten.
Er fragte höhnisch: Ist sein Geschenk reich ausgefallen?
Ich bin zufrieden, sagte Sadi zurückhaltend.
Was hat er dir gegeben?
Er hat mir Gold gegeben. Dieser Inglis ist sehr reich und er hatte mich lieb. Ich kann mir ein Zelt bauen.
So erbaue es und führe als Weib hinein, wen du willst, nur aber meine Tochter nicht.
Wenn ich dich noch einmal bei ihr sehe, so werde ich dich durchpeitschen lassen, grad so, wie die Beherrscher von Algier ihre Sklaven schlagen ließen. Ich wiederhole dir, dass ich dich töten werde, sobald du wagst, die Hand an mich zu legen.
O, du tust dies nicht. Du bist ja ein Feigling.
Deine Worte sind nicht die Worte eines weisen Mannes. Lerne von mir, dem Jüngeren, wie es sich schickt, seine Leidenschaften zu beherrschen. Allah ist gnädig und allgütig, aber auch seine Geduld kann ein Ende haben. Warum also nicht diejenige eines Sterblichen? Darum gehe ich und lasse dich stehen, denn ich denke an Liyama, welche deine Tochter ist. Er wandte sich um und ging.
Feigling, rief ihm Melanek laut nach.
Sadi war im tiefsten Herzen empört. Sein Inneres wallte und kochte. Er musste dieses schöne Mädchen unendlich lieb haben, da er die Kraft gefunden hatte, ihretwegen so schwere Beleidigungen ungeahndet über sich ergehen zu lassen. Wie hatte sich seine Seele nach der Heimat gesehnt? Und nun er sich bei den Zelten seines Duas befand, erntete er Hass anstatt Liebe und grimmige Verachtung anstatt Wohlwollen. Das Gebüsch, durch welches er schritt, bestand aus wilden, dornigen Akazien und stacheligen Mimosen. Er bemerkte gar nicht, dass diese Dornen und Stacheln ihn verwundeten. Er strich durch die Sträucher hin, nur daran denkend, seine Seele zu beruhigen. Die Schlucht wurde immer breiter und höher, da sich ihre Sohle immer tiefer senkte. Der bisherige sandige Boden wurde steinig, und hier und da lagen Steintrümmer vom Felsen herrührend, welche von den Wänden der Schlucht herabgestürzt waren. An einem solchen Steine blieb das Auge Sadis plötzlich haften. Der Stein zeigte Eindrücke, als ob man mit einer scharfen, mehrzackigen Harke über denselben hinweggefahren sei. Sadi bückte sich nieder und blickte, da es in der Tiefe dieser Schlucht bereits zu dunkeln begann, genauer hin.
»O Allah, der Herdenwürger«, sagte er.
Herdenwürger wird der Löwe genannt. Der König der Tiere war in jener Gegend ganz und gar nicht selten. Sadi untersuchte die Eindrücke auf dem Stein und murmelte: »Sie sind ganz neu. Der Löwe ist bereits des Morgens hier gewesen. Er hat Hunger, denn er hat seine Krallen an diesem Steine geschärft. Er wird heute Nacht nach dem Dorfe kommen, um sich Fleisch zu holen.« Er betrachtete den Boden genau und fand die Fährte des Tieres, welcher er eine Zeit lang folgte. Sie führte hin und her. Das Tier war ungewiss gewesen, wohin es sich wenden solle. »Er hat noch kein bestimmtes Lager gehabt, sondern es sich erst gesucht«, meinte Sadi. »Er ist also erst am Morgen hier angekommen, um seine neue Wohnung zu finden. Er hat die Wanderung während der Nacht gemacht. Er ist allein. Er hat also sein Weib und seine Kinder zurückgelassen. Er wird sie nachholen, sobald er findet, dass es hier gute Beute gibt.« Diese Kalkulation zeigte, dass Sadi wirklich nicht unerfahren sei. Der Engländer, welchem er sich angeschlossen hatte, war jedenfalls kein sogenannter Aas oder Sonntagsjäger gewesen. »Soll ich diese Spuren weiterverfolgen?«, fragte sich Sadi. »Nein, ich habe mein Gewehr nicht bei mir und es wird die Nacht gleich hereinbrechen. Der Bürger der Herden versteckt sich am Tage, aber des Nachts kommt er heraus. Wenn er mich fände, würde er mich töten und fressen. Ich muss zurückkehren, um die Männer des Dorfes vor ihm zu warnen, damit sie auf ihrer Hut sein werden, wenn er kommen wird, um die Herden zu besuchen.« Er stieg an der Seite der Schlucht empor. Das Dorf lag in weiter Ferne. Er konnte es kaum erkennen, denn die in jenen Gegenden so kurze Dämmerung war hereingebrochen und ging sehr schnell in das Dunkel des Abends über. Noch ehe er die Zelte erreichte, sah er die kleinen Feuer des Lagers glimmen, an denen die Frauen ihr Abendmahl bereiteten. Dort angekommen, schritt er gerade auf das Zelt des Scheiks zu. Er hielt es für seine Pflicht, gerade diesem Letzten seine Meldung zu machen, denn er selbst hatte nicht das Recht, die Versammlung zusammenzurufen.